In der Region der großen Seen in Afrika findet sich ein wahres Kaleidoskop an Schmetterlingen. Diese Region, die Teile des östlichen und südlichen Afrikas umfasst, ist einer der wenigen natürlichen Lebensräume der afrotropischen Amaurisch-Schmetterlinge. Innerhalb dieser Gattung gibt es eine Art namens Amauris Ochlea bumillari lans. Die Schmetterlinge dieser Art haben wunderschöne, dunkelbraune, mit weißen Flecken gesprenkelte Flügel. Ein Teil des Namens dieser Schmetterlingsart, bumillari, geht auf den Namen des Deutschen zurück, der sie während einer Expedition im Jahr 1893 erstmals sammelte. Theodor Bumiller. Diese Schmetterlinge waren nicht das Einzige, was Bumiller während seiner Zeit in Afrika sammelte. Im Laufe seines Aufenthalts auf dem Kontinent erlangte er hunderte von Objekten, die er mit nach Deutschland brachte und von denen sich die meisten heute in den Reichsengelhorn-Museen, kurz REM genannt, befinden. Wer also war Theodor Bumiller? Wie gelangte er an so viele afrikanische Objekte? Und wie wurden sie Teil der Sammlung der REM? Hallo und herzlich willkommen zu A Trail of Artifacts. Ich bin Lara und in dieser Podcast-Miniserie erzähle ich die Geschichten von Objekten aus den ehemaligen afrikanischen Kolonien des Deutschen Reiches, von den Menschen, die sie nach Mannheim brachten und wie diese Objekte Teil der Sammlung Weltkulturen und Naturkunde der REM wurden. Dieser Podcast ist ein Projekt von Kulturweit Tandems der Deutschen UNESCO-Kommission in Kooperation mit den Reichsengelhorn-Museen. Wenn Sie diesen Podcast auf Englisch anhören möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um Zugang zu allen hochgeladenen Episoden zu erhalten. Theodor Bumiller war in Mannheim eine Art lokale Berühmtheit. Er war erst 7 Jahre alt, als seine Familie 1871 von Landstuhl, einer kleinen Stadt in der Westpfalz, nach Mannheim zog. 2 Jahre zuvor war Bumillers Vater verstorben. Er hatte die Familie aber finanziell abgesichert, nachdem er im Sekt- und Champagnergeschäft wohlhabend geworden war. Dieser Reichtum ermöglichte Bumiller einige Annehmlichkeiten. Erstens brauchte er keinen Brotberuf und konnte sich ungestört seiner Bildung widmen. Bumiller besuchte die Universitäten in Heidelberg und Göttingen, wo er allgemeine Staatslehre, Politik sowie Staats- und Völkerrecht studierte. 1886 promovierte er im Alter von 22 Jahren. Die zweite Annehmlichkeit, die ihm das Vermögen seines Vaters erlaubte, war das Reisen. Bereits ein Jahr nach seiner Promotion gelang Bumiller beispielsweise die Erstbesteigung des Piz Palü in der Schweiz. Unter Alpinisten ist der Anstieg bis heute als Bumiller-Pfeiler bekannt. Die dritte Annehmlichkeit war schließlich seine soziale Stellung. Bumillers finanzielle Situation verbesserte sich sogar noch weiter, als er 1895 Emilie Lanz heiratete, die Tochter des bekannten Mannheimer Industriellenpaares Heinrich und Julia Lanz. Mit der pompös inszenierten Hochzeit stieg Bumiller in die ersten Kreise des nationalliberalen Mannheimer Großbürgertums auf. Seine Bildung, seine Reiselust, sein sozialer Status und seine Erfahrungen aus seinem Militärdienst beim preußischen Garde du Corps ermöglichten es Bumiller 1889 nach Deutsch-Ostafrika zu gehen, wo er sich an einem Eroberungsfeldzug im Gebiet des heutigen Tansania beteiligte. Zu diesem Zeitpunkt war Afrika bereits unter den europäischen Mächten aufgeteilt worden und das Deutsche Reich bemühte sich, in seinen Gebieten seine eigenen Interessen durchzusetzen. Diese Aufgabe wurde zunächst von privaten Unternehmen wie der Deutschen Ostafrika-Gesellschaft wahrgenommen. Die Versuche der Gesellschaft, mehr Kontrolle in der Region zu erlangen, stießen auf den erbitterten Widerstand der lokalen Küstenbevölkerung. 1888 führte das zum sogenannten Araberaufstand. Bevor die Situation eskaliert war, hatte der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck eine direkte Beteiligung deutscher Beamter an der Verwaltung der Kolonialgebiete nicht gewünscht. Aufgrund der Instabilität hielt er es nun allerdings für notwendig, einen Reichskommissar zu ernennen, der die Kontrolle wiederherstellen sollte. Diese Aufgabe wurde von Hermann Wissmann übernommen. Wissmann stellte dazu eine Truppe, die sogenannte Wissmann-Truppe, auf, um den Widerstand niederzuschlagen. Die Wissmann-Truppe bestand hauptsächlich aus afrikanischen Söldnern sowie einigen deutschen Offizieren. Darunter war auch Bumila, der das Vertrauen von Wissmann gewann und seine rechte Hand wurde. Mit dieser Wissmann-Truppe unternahm Bumila ausgedehnte Reisen in Deutsch-Ostafrika und führte Eroberungen am Fuße des Kilimandscharo und am Nyassa-See durch. Er führte Tagebücher über die Aktivitäten der Truppe während dieser Eroberungen. Die Tagebücher wurden nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und zeichnen ein anschauliches, unzensiertes Bild vom Ausmaß der Brutalität, mit der die afrikanischen Volksgruppen behandelt wurden. Das Niederbrennen von Dörfern, die Hinrichtung von Häuptlingen, lokale Massaker mit Maschinengewehren und als Verhandlungen getarnte Drohungen gehörten zum Standardrepertoire. In einem der Tagebucheinträge wird Bumila zum Beispiel ausdrücklich mit der Belagerung des Geländes von Häuptling Sina von Kibosho in der Nähe des Kilimandscharo in Verbindung gebracht. Diese Gewaltakte waren ein Mittel zur Verankerung der Kolonialherrschaft. Während die Brutalität, die Wissmann und Bumila in Deutsch-Ostafrika an den Tag legten, bei einigen Deutschen Kritik auslöste, wurden die beiden von Befürwortern der deutschen Kolonialexpansion überwiegend mit Begeisterung aufgenommen. Diese positive öffentliche Aufnahme von Bumilas Eroberungsarbeit in Afrika trug wohl dazu bei, warum er sich als Kolonialheld inszenierte. Er hielt seinen Ruf aufrecht, indem er die Objekte, die er in Ostafrika zusammengetragen hatte, nicht nur in seinem Haus aufstellte, sondern sie auch für öffentliche Ausstellungen anbot. So stellte Bumila beispielsweise 1889 dem Mannheimer Altertumsverein einige seiner Objekte zur Verfügung. Im Sommer 1894 gab es eine weitere öffentliche Ausstellung von Bumilas afrikanischen Objekten. Den Ruf eines Kolonialhelden bewahrte er auch dadurch, dass er in seiner blütenweißen Uniform und in Begleitung seines schwarzen Dieners Silimo bin Abakari durch die Straßen Mannheims stolzierte. Silimo stammte von den Komoren und war mehrere Jahre lang mit Bumila gereist. Er trug wesentlich zum Erfolg von Bumilas Arbeit bei, indem er als Sprachassistent und Vermittler fungierte. Er schrieb auch Reiseberichte, die ins Deutsche übersetzt wurden, und war damit einer der wenigen Afrikaner, die zu dieser Zeit in Europa schriftstellerisch und publizistisch tätig waren. Aufgrund seiner Tätigkeit im staatlichen, kolonialen und diplomatischen Dienst war Bumila zwischen 1895 und 1903 in verschiedenen Teilen der Welt stationiert, vom heutigen Tansania über Deutschland bis Ägypten und Frankreich. Seine Karriere endete abrupt 1906, als er sich in einen Kolonialskandal verstrickte. Tippelskirch, das Unternehmen, das die Kolonialverwaltungen in Deutsch-Südwestafrika mit militärischer Ausrüstung belieferte, verkaufte diese zu einem überhöhten Preis. Die Ermittlungen zu den Vorwürfen enthüllten unter anderem, dass Bumila während seiner Tätigkeit in der Kolonialabteilung des Auswärtigen Amtes stiller Teilhaber der Firma war. Als diese Informationen ans Licht kamen, musste er aus dem kolonialen Staatsdienst ausscheiden. Auch in Bumilas Privatleben lief es nicht gut. Mit seinem ausschweifenden Lebensstil hatte er sein Vermögen und einen großen Teil des Erbes seiner Frau verprasst. Das führte schließlich dazu, dass Emilie von ihrem Vater enterbt wurde, um das Familienvermögen zu schützen. 1905 starb außerdem Hermann Wissmann während der Jagd durch einen Schuss aus seiner eigenen Waffe. Er war mehrere Jahre lang ein wichtiger Orientierungspunkt in Bumilas Leben gewesen. Nach diesen Ereignissen verschwand Bumila zunächst von der Bildfläche, um 1912 während des Balkankrieges in der Nähe von Istanbul wieder aufzutauchen, wo er im Alter von 48 Jahren an einer Cholera-Infektion starb. Der Grund für seine Anwesenheit im Balkankrieg ist nicht genau bekannt, obwohl viele zeitgenössische Berichte über seinen Tod auf eine Tätigkeit als Kriegsberichterstatter verweisen. Im Jahr 1920 schenkte Bumilas Witwe Emilie der Stadt Mannheim seine ethnografische Sammlung mit Objekten aus Afrika und Asien. Das geschah zu einer Zeit, als die Stadt Mannheim ein Kolonialmuseum einrichten wollte, was ein sichtbarer Indikator für die Verbindungen der Stadt in die deutschen Kolonien gewesen wäre. Da Bumila lange in Mannheim gelebt hatte, war seine Sammlung ein Ausdruck dieser Idee. Als 1925 das Städtische Museum für Natur- und Völkerkunde in Mannheim eröffnet wurde, richtete man ihm zu Ehren eine eigene Abteilung ein. Dieses Museum wurde später in die Reichs-Engelhorn-Museen eingegliedert. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Objekte aus der Sammlung Bumila ins Depot überführt und sind seither nicht mehr öffentlich zugänglich. Es ist heute nicht mehr möglich, den gesamten Bestand an Objekten aus der Sammlung Bumila vollständig zu rekonstruieren. Zum Zeitpunkt der Übergabe der Objekte durch Emilie Lanz an die Stadt wurden keine Listen erstellt. Sie schickte nur kurze Zeit später dem Museum noch einige Objektlisten aus dem Nachlass ihres Ehemanns, die aber lediglich über einen kleinen Teil der Sammlung Auskunft geben. Die Afrika-Sammlung der REM umfasst insgesamt 11.800 Objekte. Ausgehend von den Einträgen in den ab 1936 geführten Inventarbüchern und den ab den 1950er Jahren erstellten Karteikarten gehören nach aktuellem Wissensstand mit hoher Wahrscheinlichkeit ca. 1.330 dieser Objekte zur Sammlung Bumila. Beschreibungen der Bumila-Sammlung können dennoch aufgrund des Informationsmangels nur als Annäherungswerte verstanden werden. Etwa die Hälfte des afrikanischen Teils der Bumila-Sammlung besteht aus Waffen, von denen die meisten wahrscheinlich Kriegsbeute sind. Das zeigt, wie sehr deutsche Militärs in den Aufbau der Sammlungen ethnologischer Museen involviert waren und wie oft es zu Konflikten mit den lokalen afrikanischen Volksgruppen kam. Zu dieser Zeit wurden von den Volksgruppen in Ostafrika Waffen europäischer Herkunft, wie etwa Gewehre, bereits benutzt. Aber nur traditionelle afrikanische Waffen wie Messer, Dolche, Schwerter, Speere, Schilde, Keulen, Bögen und Pfeile wurden gesammelt. In gewissem Sinne wurden nur solche Objekte gesammelt, die als primitiv empfunden wurden. Objekte, mit denen die Ideologie unterstützt werden konnte, dass die Afrikaner der Zivilisation und der Erlösung durch die Europäer bedurften. Die Mehrzahl der Waffen aus Ostafrika in der Bumila-Sammlung stammt von den Maasai. Die Maasai sind eine Volksgruppe, die in ostafrikanischen Gebieten im heutigen Kenia und Tansania lebt. Sobald die männlichen Maasai erwachsen wurden, erlangten sie den Status von Kriegern, die in ihrer Sprache Ilmuran genannt wurden. Die Maasai-Krieger waren erbitterte Verteidiger ihres nomadischen Lebensstils, ihres Weidelands und ihrer Viehherden. Alles wichtige Elemente ihrer Kultur. In dem Gebiet südlich und südwestlich des Kilimandscharo, dem Siedlungs- und Weidegebiet der Maasai, kam es zu ständigen Konflikten zwischen der Wissmann-Truppe und den Maasai-Kriegern. Einträge in Bumilas Tagebüchern beschreiben einige dieser Konflikte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die meisten Objekte der Maasai im Jahr 1891 geplündert wurden, als die Wissmann-Truppe von einem Eroberungsfeldzug zurückkehrte. Wissmann ordnete wahllose Angriffe und die Ermordung von Maasais, die Zerstörung ihres Eigentums und den Raub ihres Viehs an. Es überrascht nicht, dass einer der Schilde in der Bumila-Sammlung ein Einschussloch von einem Gewehr aufweist und damit zu den Objekten gehört, die deutliche Spuren kolonialer Gewalt tragen. Eine große Anzahl von Körben, Fächern, Schüsseln, Löffeln, Kopfbedeckungen, Gürteln, Sandalen, Halsketten und Armbändern wurde ebenfalls gesammelt. Im Gegensatz zu den meisten Objekten, die im Kontext des Krieges erworben wurden, war eines der beeindruckendsten Objekte der Bumla-Sammlung ein Geschenk. Es handelt sich um einen Elefantenstoßzahn, den der bekannte ostafrikanische Elfenbein- und Sklavenhändler Hamad bin Mohammed bin Juma Rajad el-Murjebi, genannt Tipotip, Bumila schenkte. Auch wenn dieses Geschenk nicht auf Gewalt gegen afrikanische Menschen hinwies, so ist es doch ein Hinweis auf die Gewalt gegen afrikanische Wildtiere, die auch heute noch existiert. In den Jahrzehnten nach seinem Tod blieb Theodor Bumila in der Region um Mannheim im lokalen Gedächtnis verankert. Koloniale und korpsstudentische Kreise verherrlichten ihn weiterhin als Kolonialhelden. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als ein Großteil der deutschen Bevölkerung schädliche Herrschaftsideologien neu bewertete, wurde Bumila noch wohlwollend betrachtet. In Anekdoten über ihn wurden seine Frechheit, sein Charme, seine Abenteuerlust und seine Exzentrik hervorgehoben. Noch 2012 erschien im Mannheimer Morgen, anlässlich seines 100. Todestages, eine Würdigung, in der er als sagenhafte Gestalt von alles überragender Größe, als ruhmsüchtiger Abenteurer und Haudegen bezeichnet wurde. Auch seine Heldentaten als Alpinist sind in guter Erinnerung geblieben. Sie werden beispielsweise in dem sehr einseitig verfassten Wikipedia-Artikel zu Theodor Bumila gelobt. Die Brutalität, mit der er in Deutsch-Ostafrika vorging, wird in diesen Darstellungen über Bumila verschwiegen. All dies ist symptomatisch dafür, wie das koloniale Erbe Bumilas in der Erinnerung an ihn ausgeblendet und überlagert wird. Diese Podcast-Miniserie ist ein Projekt von Kulturweit Tandems der Deutschen UNESCO-Kommission in Zusammenarbeit mit den Reichs-Engelhorn-Museen in Mannheim. Sie wurde von Cheruto und mir, Lara, produziert. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie können in der nächsten Folge wieder einschalten, wenn wir über Franz und Marie-Pauline Thorbecke und eine Spur der Artefakte aus Kamerun sprechen.